Hallo, wir sind Yogi und Jana. Wir machen Inselmilieu, einen Wiener Reportage-Podcast. Dieser Folge geht eine andere voraus. Wenn du diese noch nicht gehört hast, dann starte am besten dort. Bei Teil 1 über jüdisches Leben in Wien.
In diesem zweiten Teil der Doppelfolge blicken wir auf die Geschehnisse nach dem 7. Oktober 2023. Jenem Tag, an dem die Terrororganisation Hamas einen Angriff auf Israel verübte und damit eine neue Eskalationsstufe im Nahostkonflikt in Gang setzte, mit weitreichenden Folgen auch hier in Wien.
Unser Ziel ist es, die vielschichtigen Veränderungen im jüdischen Leben in Wien zu dokumentieren. Nicht mit dem Anspruch, alle Antworten zu kennen und schon gar nicht, um zu urteilen, wer im Recht ist und wer nicht. Wir wollen zeigen, wie jüdische Menschen auf das reagieren, was seit dem 7. Oktober passiert ist. Welche Fragen sie sich stellen, wie sie mit Angst, Wut, Enttäuschung, aber auch mit Hoffnung und Widerstandskraft umgehen. Diese Folge zeigt auf, dass Solidarität manchmal nicht alle erreicht und warum Empathie oft dort aufhört, wo es unbequem wird. Was bedeutet das für das Miteinander in einer Gesellschaft, die zunehmend polarisiert ist?
Uns ist bewusst, dass wir in dieser Reportage nicht alle Blickwinkel abbilden können. Und dass insbesondere die Stimmen von PalästinenserInnen fehlen, die seit dem 7. Oktober in Gaza durch die Hölle gehen. Doch eine jüdische Perspektive heißt in diesem Fall nicht zwingend einheitlich, pro-israelisch und uneingeschränkt solidarisch mit der Regierung.
Jede Person, mit der wir sprechen, hat ihre eigene Sichtweise auf die Ereignisse. Einige habt ihr bereits in Teil 1 kennengelernt. Die Aktivistin Viktoria Borochow.
Alles. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Man hat sehr, sehr viele schwere Phasen durchleben müssen.
Und den Hebräisch-Übersetzer Wilhelm.
Bei mir im Haus wurde auch ein Davidstern markiert, wie viele andere Häuser hier im zweiten Bezirk. Ich fühle mich schon bedrohter als sonst.
Ihr lernt auch neue Menschen kennen. Den Autor und Historiker Doron Rabinowitsch.
Plötzlich sehen wir, dass Leute, von denen wir immer angenommen haben, dass sie Klischees haben, über die Juden zu Israel stehen. Für mein Selbstverständnis sind sie eigentlich zu rechts.
Die beiden KünstlerInnen Shari und Sherry Avraham.
Als ich angefangen habe, outspoken, also mehr ein bisschen darüber zu reden, über Antisemitismus, was ich persönlich erlebt habe und was meine Familie durchgemacht hat, dann schauen plötzlich alle weg und diese Unterstützung, diese Solidarität gibt es jetzt nicht mehr.
Ich bin auch Pro-Palästinenserin. Dass ich eine sionistische Person, eine jüdische Person, eine israelische Person und eine pro-palästinensische Person ist nicht ein Widerspruch in meinem Körper.
William und die Musikerin Isabel Frey, die die jüdisch-arabische Friedensinitiative Standing Together Vienna mitgegründet haben.
Und es ist schwer, oft diese Komplexitäten auszuhalten in dem Sinne.
Also gerade mit Menschen, die zum Beispiel israelkritisch sind oder eben sich solidarisch mit PalästinenserInnen zeigen, da gibt es zunehmend eine Diskursverweigerung. Den Menschen wird abgesprochen, Teil der jüdischen Gemeinde zu sein.
Sie alle teilen ihre Perspektiven, ihre Gefühle, ihre inneren Konflikte und zeigen uns, wie es heute in Wien ist, jüdisch zu sein und wie unterschiedlich die Antworten auf die Frage ausfallen können, was hat sich seit dem 7. Oktober für dich verändert?
Ich bin schon sehr gespannt. Aber jetzt das letzte Interview ist ein Jahr circa her, oder?
Stimmt. Ja. Wahnsinn. Viel passiert.
Voll.
Wir sind auf dem Weg zu Vicky, die ihr in Teil 1 der Reportage bereits kennengelernt habt. Damals haben wir Viktoria Borochow in ihrer Funktion als Vorsitzende der JÖ getroffen.
Genau, warte mal, ich glaube, wir müssen da.
Damals, bei unserem ersten Interview vor 2 Jahren, im Juni 2023, hat sie uns in die studentischen, aktivistischen Altbauräume der jüdischen österreichischen HochschülerInnen ganz in der Nähe der Uni eingeladen.
Sehr cooles Gebäude.
Wow.
1,5 Jahre später, im Dezember 2024, treffen wir Vicky im ersten Bezirk. Der Ort für das Interview ist kein kleines Studierendenlokal mehr und könnte nicht unterschiedlicher sein. Ja. Wir stehen in einer beeindruckend großen, stylisch eingerichteten Wohnung. Die Räumlichkeiten werden vom World Jewish Congress zur Verfügung gestellt, einer internationalen Vertretung aller Jüdinnen und Juden in der Diaspora.
Dann war es wahrscheinlich im Frühjahr irgendwie eine
Ja, ich glaube, es war im Frühjahr. Oder sowas, ja.
Crazy.
Lange her.
Vor allem, dass so viel passieren kann halt in eineinhalb Jahren. Manchmal passiert aber nicht so viel in eineinhalb Jahren. Ja.
Seit unserem ersten Gespräch ist viel passiert. Viktoria Borochow ist nicht mehr in der JÖ. Sie ist jetzt im Vorstand der European Union of Jewish Students aktiv, dem Dachverband aller jüdischen Studierendenorganisationen in Europa.
Das ist ja ansteckend.
Ja, genau. Einfach am Hals da.
Genau, ja.
Nach dem 7. Oktober 2023 haben wir bald mit Vicky Kontakt aufgenommen. Wir wollten wissen, wie es ihr geht. Es hat einige Anläufe gebraucht, bis unser Gespräch zustande kam. Sie erzählt uns von dem Tag, der ihr Leben auf den Kopf gestellt hat.
Sobald ich aufgewacht bin und von den ganzen Neuigkeiten gehört habe, habe ich erstmal die ganze Familie durchgerufen, um zu schauen, ob ihr alle noch leben und zu schauen, ob ihr alle in Sicherheit sind. Mein Vater habe ich nicht erreichen können. Den ganzen Tag. Ich habe ihn sicher so 10-mal angerufen. Und am Abend kam dann irgendwann der Rückruf und ich habe ihn angeschrien. Und war so, das machst du nie wieder. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Du lässt dein Handy gefälligst an, wenn sowas passiert. Ich dachte, es ist irgendwas passiert. Also so, ja, einfach aus komplett Frust und Angst, dass er nicht mehr lebt.
Als Terroristen der Hamas am 7. Oktober 2023 aus dem Gazastreifen nach Israel eindringen, verrichten sie ein grausames Massaker. Sie vergewaltigen Frauen und nehmen Geiseln. 1200 Menschen werden brutal ermordet. Darunter Kinder, ältere Personen, FriedensaktivistInnen, die sich jahrzehntelang für einen Dialog mit PalästinenserInnen eingesetzt hatten. Noch immer sollen sich mindestens 21 Geiseln im Gazastreifen befinden. Bei 35 Entführten wird davon ausgegangen, dass sie bereits tot sind. Sie filmen ihre Gräuel, schicken die Clips den Angehörigen der Opfer, stellen die Videos ins Netz. Diese Videoaufnahmen, die die rücksichtslose Brutalität und Zerstörungswut zeigen, erreichen auch Jüdinnen und Juden in Wien, beinahe in Echtzeit. An diesem Tag versucht Vicky, so schnell wie möglich ihre Familie zu erreichen, die in Israel lebt. Ihre Großeltern, Onkeln, Tanten, Cousinen und Cousins. Von ihrem Vater hört sie den ganzen Tag lange nichts, weil er zum Schabbat sein Handy nicht benutzt.
Also es geht mir einfach richtig unter die Haut, ja. Also ich könnte jetzt auch gleich einen Namen sagen. Ich habe schon lange nicht mehr so im Detail darüber geredet. Das letzte Jahr war das dunkelste Jahr meines Lebens, auf jeden Fall.
Vickys Familie war zum Glück nicht in der Nähe des Massakers. Alle haben überlebt. Aber die Auswirkungen sind immer noch spürbar. Überlebende des Supernova-Festivals, der Angriffe auf die Dörfer und Kibbuzim im Süden sind traumatisiert, viele haben sich auch das Leben genommen. Ein Krieg hinterlässt nicht nur Tote und Verletzte. Die Traumatisierung geht weit über die unmittelbaren Opfer hinaus.
Was viele meiner Freundinnen und Freunde, mit dem sie auch resonieren können, dass ich auch ein bisschen so ein Survivor's Guilt habe, also so, dass ich mich schuldig fühle, dass ich in Wien bin, quasi in Sicherheit, dass ich hier meinen Alltag leben darf und kann, aber dass ich mich die ersten paar Monate nach dem 7. Oktober doch auch selber irgendwie abgeschottet habe. Ich war halt nur mit zu Hause, ich habe kaum was gegessen, so, weil ich mich so schuldig gefühlt habe, dass diese Menschen dort in den Tunneln sind und ich ihnen nicht helfen kann.
Vicky erzählt von Schuldgefühlen, die sie plagen, weil sie am Leben ist, während andere Menschen sterben mussten. Jeder neue Angriff auf Jüdinnen und Juden erinnert die jüdische Community weltweit daran, das hätte jede von uns sein können. Noch am selben Tag dieses 7. Oktober 2023 begann die israelische Luftwaffe mit Angriffen auf den Gazastreifen, die bis heute andauern. Innerhalb von anderthalb Jahren wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 54.000 PalästinenserInnen und Palästinenser im Gazastreifen getötet. Rund 90% der 2,2 Millionen BewohnerInnen wurden vertrieben. Verstörende Aufnahmen zeigen ausgebäumte Städte, zerstörte Krankenhäuser und ausgehungerte Menschen. Trotzdem bombt die israelische Armee weiter. Internationale StrafrechtsexpertInnen sind sich inzwischen ziemlich einig. Israel macht sich in Gaza der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig. Der Krieg im Nahen Osten hat auch Auswirkungen für Jüdinnen und Juden hier in Wien.
Mein ganzes Leben hat sich verändert. Man hat sehr, sehr viele schwere Phasen durchleben müssen, vor allem so auf der Universität mit dem Antisemitismus. Also ich bin die ersten paar Monate nicht mehr auf die Uni gegangen nach dem 7. Oktober, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe, weil ich mich sicher gefühlt habe, vor allem weil ich auch eine öffentliche Jüdin bin, also dass ich mich halt öffentlich präsentiere, auch im Fernsehen, Interviews etc.
Die Untaten in Israel befeuerten auf der ganzen Welt den Hass gegen alles Jüdische. Im Oktober 2023 wurden mehrere Gebäude in Wien, darunter das Institut für Judaistik, mit Parolen wie Apartheid, Genozid und German Guilt beschmiert. Wenige Tage später, am 31. Oktober, brannte der Vorraum der Zeremonienhalle im jüdischen Teil des Zentralfriedhofs. Unbekannte hatten Hakenkreuze an die Mauern gesprüht. Am 1. Dezember 2024 wurde in Wien-Leopoldstadt ein 66-jähriger jüdischer Mann angegriffen. Ein Jugendlicher riss ihm seine traditionelle Kopfbedeckung vom Kopf. Mitten auf der Straße. Solche Vorfälle sind keine Ausnahmen. Die Antisemitismus-Meldestelle der israelitischen Kultusgemeinde in Wien hat im Jahr 2024 ein Drittel mehr antisemitische Vorfälle registriert als im Jahr zuvor. Das markiert eine neue Höchstzahl.
Ich habe es so satt, mich zu verstecken. Ich habe so satt, meine David-Sternkette nach hinten geben zu müssen, meinen Haar zu verstecken, wenn ich irgendwo bin. Ich habe so satt, mein Gesicht zu senken, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, Leute starren mich an oder könnten mich erkennen. Ich habe es so satt, Familie und Freunde anzurufen, wenn ich mich irgendwie in einer Lage befinde, in der ich mich nicht wohlfühle. Ich habe es so satt, mich verstecken zu müssen. Das ist einfach unfair. Ich finde das alles einfach extrem unfair. Also ich will mich nicht verstecken.
Ich hab's so satt, mich zu verstecken. Dieser Satz sagt alles. Es steht nicht nur für ein persönliches Gefühl, sondern für eine kollektive Erfahrung. Sich verstecken als Überlebensstrategie. Aus Angst vor Blicken, Verfolgung, Ausgrenzung und Gewalt. Viele Jüdinnen und Juden haben gelernt, ihre Identität leise zu leben. Den Davidstern unter der Kleidung zu tragen. Die Kippa durch eine Mütze zu ersetzen. Den eigenen Glauben nicht zu zeigen. Vicky aber will nicht mehr klein beigeben, nicht mehr schweigen, nicht mehr im Schatten leben. Sie will sichtbar sein, als Akt der Selbstbestimmung.
Ich habe mich so verändert seit dem 7. Oktober. Auch meine Einstellung gegenüber dem Judentum, gegenüber der Community, meine persönlichen Werte haben sich doch verändert seit dem 7. Oktober. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zynischer geworden, ein bisschen realistischer. Und ich bin, glaube ich, der jüdischen Kultur näher gekommen, würde ich sagen.
Wie Vicky erleben viele Jüdinnen und Juden diese Zeit als Zäsur, als Einschnitt in der eigenen Biografie, im Gefühl von Sicherheit, Zugehörigkeit, Vertrauen. Seit dem 7. Oktober haben sich für viele Jüdinnen und Juden grundlegende Fragen aufgeworfen. Eine tiefere Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Was bedeutet es für mich, jüdisch zu sein? Was verbindet mich mit Israel? Wie gehe ich damit um, wenn ich wegen meiner jüdischen Identität angegriffen werde? Diese Fragen sind manchmal verwirrend, manchmal herausfordernd. Einige, wie Vicky, fühlen sich in ihrer jüdischen Identität heute näher als je zuvor. Fast wie eine Reaktion auf Ausgrenzung und Hass. Und als ein Weg, Gemeinschaft und Solidarität zu finden.
Also es ist schrecklich zu sehen, wie es uns allen geht und wie das uns alle affected hat. Auf persönlicher Ebene, auf politischer Ebene, auf Arbeitsebene, Studentenebene, auf welcher Ebene auch immer, hat es jeden irgendwie getroffen. Ohne Ausnahme. Aber es ist schön, dann zusammenzukommen und nicht nur füreinander da zu sein, aber es auch einfach mal kurz zu vergessen. Und einfach mal zu sein, ohne mal die Opfer eines antisemitischen Vorfalls zu sein, ohne einfach mal Juden zu sein, einfach mal zu sein und Party zu machen oder Spiele zu spielen oder Musik zu machen oder Schabbat essen gemeinsam oder Chanukka feiern gemeinsam. Einfach kurz zu vergessen und einfach auch mal Freude haben am Jüdischsein. Und ich glaube, das ist so, so wichtig und gibt uns so viel Kraft, weil ohne dem gäbe es die Religion nicht mehr, ohne dem gäbe es die Kultur nicht mehr, würden wir das Jüdischsein nicht auch zelebrieren.
Inmitten der Erschütterung ist für Vicky der Zusammenhalt der Community etwas, das trägt. Nicht als Rückzug, sondern als Akt der Selbstbehauptung. Als Erinnerung daran, jüdisch zu sein heißt nicht nur Schmerz, es heißt auch Freude und Leben.
Heute ist der 7. Oktober 2024 und ich stehe mitten in einer Menschenmenge am Ballhausplatz. Hier findet gerade eine Gedenkveranstaltung statt, organisiert von der israelitischen Kultusgemeinde für die Opfer des Hamas-Angriffs und die Geiseln, die sich immer noch im Gazastreifen befinden. Die Stimmung ist schon sehr erdrückend. Sie sagen, neben mir hat eine Frau sehr geweint. Es gab einige Reden von Politikern, PolitikerInnen, ein Chor ist aufgetreten. Und ich habe eine Israel-Flagge in der Hand und einen Sticker auf der Jacke, weil die vorher ausgeteilt wurden. Ich werde jetzt nur einige Zeit hier bleiben und dann gehe nur auf eine andere Veranstaltung weiter, die findet am Karlsplatz statt.
Ich spreche im Namen von Standing Together Vienna, einem jüdisch-arabischen Bündnis für Frieden in Israel und Palästina. Wir stehen für
die zweite, viel kleinere Gedenkveranstaltung am Karlsplatz wird von Standing Together Vienna organisiert, einer jüdisch-arabischen Initiative für Frieden im Nahen Osten. Was an den Reden und den Schildern bei den flackernden Kerzen am Boden gleich auffällt, hier wird den zivilen Opfern auf beiden Seiten gedacht, auch den Menschen, die durch die israelischen Bombenangriffe im Gazastreifen ihr Leben verloren haben. Die Gruppe versteht sich als Allianz für Dialog, Solidarität und Gerechtigkeit, sowohl für Israel als auch für Palästina.
Nur gleiche Rechte für alle und ein Ende der Besatzung werden Frieden und Gerechtigkeit für PalästinenserInnen und Israelis gleichermaßen bringen.
Isabel Frey steht auf der Ladefläche eines kleinen LKWs, der als Bühne dient. Sie ist eine der InitiatorInnen von Standing Together Vienna und hat diese Gedenkveranstaltung mitorganisiert.
Wir laden euch ein, jetzt gemeinsam mit uns eine laute Gedenkminute für alle getöteten Frauen abzuerhalten.
Isabel ist auch Musikerin. Ihre Musik war bereits in Teil 1 der Reportage zu hören. Deshalb war ich vorher schon mit ihr in Kontakt, ich kenne sie schon ein wenig. Die Eindrücke der anderen Veranstaltungen haben bei mir ein komisches Gefühl hinterlassen. Darauf spreche ich Isabel an.
Warum denkst du, ist es da teilweise so gespalten in der Gesellschaft oder innerhalb der jüdischen Community? Weil ich komme jetzt eben gerade von der anderen Veranstaltung und es war wirklich schon sehr einseitig irgendwie.
Ja, also ich bin selber aus der jüdischen Gemeinde in Wien. Ich weiß, wie traumatisierend auch der 7. Oktober für viele war. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass man gerade am Jahrestag sagt, man sieht in erster Linie die eigenen Opfer oder die Opfer, mit denen man sich identifiziert. Was ich weniger verstehen kann, ist, wenn dann auch quasi aus der quasi breiten österreichischen Gesellschaft heraus auch nur das gesehen wird und auch nur das unterstützt wird und mit keinem Wort auch PalästinenserInnen im Gazastreifen, die getötet worden sind, ja über 40.000, die nicht erwähnt werden und auch nicht in diese Empathie mit hineinbezogen werden. Und das finde ich als österreichische, also als demokratische, sich als humanistisch betrachtende Gesellschaft geht das nicht. Ja. Also ja, es ist sehr gespalten. Natürlich.
Bei dieser Aussage muss ich an Omri Böhm denken. Der israelisch-deutsche Philosoph hatte letztes Jahr im Mai einen Auftritt am Wiener Judenplatz, gegen den protestiert wurde. Böhm steht für universelle Werte wie Menschenwürde und Menschenrechte ein. Er kritisiert eine selektive Empathie, die oft nur einer Seite, entweder den Israelis oder den PalästinenserInnen, entgegengebracht wird und fordert einen radikalen Universalismus, der die Gleichwertigkeit aller Menschen betont. Böhm sieht Empathie als eine politische und moralische Verpflichtung, die nicht auf eine Seite beschränkt sein darf. Er fordert mehr Bewusstsein dafür, dass beide Seiten Opfer von Gewalt und Unterdrückung sind und Empathie verdient haben.
Wir unterscheiden quasi nicht zwischen Opfern und entscheiden uns bewusst dafür, allen Opfern zu gedenken.
Weil Isabel sich um den Abbau der Veranstaltung kümmern muss, stellt sie mir einen Kollegen vor, William. Ihr werdet aber im Laufe der Folge noch mehr von Isabel hören.
Wie geht's dir heute an dem Tag und was hat sich für dich persönlich innerhalb des letzten Jahres geändert?
Also es ist schwer, das irgendwie ganz in Worte zu fassen und das ist, glaube ich, auch etwas, was man irgendwie so ein bisschen sacken lassen muss.
Wir suchen uns einen Ort, an dem es etwas ruhiger ist. Wir stehen uns beide an diesem Brunnen am Karlsplatz mitten in Wien gegenüber. Dabei ist William gedanklich ganz woanders.
Also insofern dann halt tagelang zu warten und jedes Mal zu sehen, dass die Opferzahlen sich nochmal verdoppelt haben. Das war irgendwie wirklich so ein prägendes Ding. Also nicht auf die positive Art, aber prägend, weil ich da irgendwie auch so in diesem Leid drinnen war von meiner eigenen Gruppe und mir es am Anfang relativ egal wahrscheinlich war, was in Gaza los ist, weil ich sehr fokussiert auf Israel war.
William gesteht ein, dass ihm das Leid in Gaza anfangs weniger wichtig erschien, weil er emotional sehr fokussiert auf die eigenen Opferzahlen in Israel war. Doch das hat sich geändert.
Nach dieser Schockstarre von circa ein paar Wochen, drei Wochen, einem Monat, haben wir uns dann zusammengefunden und eben gesagt, dass das halt kein Weg ist. Und ja, das machen wir halt seit einem Jahr und haben auch als Gruppe viele Challenges, die wir durchgemacht haben auf jeden Fall. Und es ist schwer, oft diese Komplexitäten auszuhalten in dem Sinne.
Also die Gruppe heißt William erzählt mir, wie alles begonnen hat. Nach der Schule verbrachte er ein Gap hier in Israel, wo er an einer Tour der Organisation Breaking the Silence teilnahm, die ihn nach Hebron führte. Breaking the Silence ist eine israelische NGO, die 2004 von ehemaligen SoldatInnen der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, IDF, gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, aufzuzeigen, wie der Alltag der Besatzung in den palästinensischen Gebieten aussieht, sowohl für die palästinensische Bevölkerung als auch für die SoldatInnen selbst. Für die rechtsextreme Regierung in Israel sind die Beteiligten Lügner und Staatsverräter. Die NGO steht stark unter Druck. Breaking the Silence wolle Israel diskreditieren, heißt es.
Wie ich dann halt bei so einer Tour war und gesehen habe, wie die Realität von tagtäglicher Besatzung aussieht, hat das halt mein Weltbild schon sehr krass auf den Kopf gestellt. Und
die Geschichte der Besatzung im Westjordanland oder die der Staatsgründung Israels können wir hier nicht im Detail nacherzählen. In den Shownotes verweisen wir auf weiterführende Podcasts und Literatur, wo du dich eingehender informieren kannst. Bilder der gewaltsamen Angriffe israelischer Siedler und des Militärs im besetzten Westjordanland zeigt der Oscar-prämierte Dokumentarfilm No Other Land. Der in jüdisch-arabischer Zusammenarbeit entstandene Film gibt Einblicke in den Widerstand der PalästinenserInnen, die sich gegen die Zerstörung ihrer Heimat zur Wehr setzen.
Und eben die Stärke dieser Organisation liegt wirklich halt darin, dass man versucht, das Existenzrecht beider anzuerkennen und Dialog zu fördern, auch dort, wo er sehr schwer ist, und eben diese Brücken dann zu schließen.
Die jüdischen Aktivistinnen und Aktivisten sind eine Minderheit innerhalb der jüdischen Community in Wien. Beide Seiten des Konflikts werfen der Initiative vor, entweder zu zionistisch oder zu palästinasolidarisch zu sein. Laut der jüdischen KritikerInnen ist Standing Together zu kompromissbereit, zu kritisch gegenüber der israelischen Regierung und zu offen für palästinensische Narrative. Wer sich für Waffenstillstand und Verhandlungen einsetze, würde indirekt Terror legitimieren, heißt es etwa. William ist in Wien mit einer israelisch-jüdischen Perspektive aufgewachsen, die stark von der politischen Sichtweise der Community geprägt war. Er öffnete sich bewusst für eine andere Perspektive und will einen Beitrag leisten, der Brücken schlägt.
Also es ist besonders in der Minderheit aufzuwachsen, in einem Land mit so einer Geschichte und gleichzeitig zu versuchen, etwas Positives aus dieser Identität zu machen und eben nicht nur es über historische Traumata zu definieren. Und deswegen.
Mit dem Land mein William Österreich. Er spricht einen komplexen Punkt an. Die Erfahrung, als Jüdin oder Jude in Österreich nach der Shoah aufzuwachsen und dabei mehr zu sein als nur das Opfer eines kollektiven Traumas. Wie wir bereits im ersten Teil der Reportage gehört haben, beklagen viele Jüdinnen und Juden, dass sie immer wieder und fast ausschließlich mit der Geschichte des Holocausts in Verbindung gebracht werden. Der aktuelle öffentliche Diskurs verstärkt diese Vereinfachung. Jüdinnen und Juden wird automatisch eine pro-israelische Haltung unterstellt. Diese vereinfachte Sichtweise gibt wenig Raum für die Vielzahl der unterschiedlichen jüdischen Lebensrealitäten und Erfahrungen. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gibt es viele verschiedene Meinungen und Perspektiven. Doch diese finden in der breiten öffentlichen Wahrnehmung kaum Beachtung.
So, ich würde mir wünschen, dass, dass man halt realisiert, dass jüdisch sein oder Juden als Gruppe kein Monolith sind und dass wir sehr divers sind, weil dann eben oft dann Leute vielleicht sagen, aha, du bist jüdisch, aber heißt das nicht, dass du Israel supportest und sowas? Und das ist eine sehr problematische Einstellung zu haben, halt Leute halt das gleichzusetzen.
Der Begriff Monolith beschreibt etwas, das aus einem einzigen festen Block besteht, ohne Unterschiede oder Vielfalt. William plädiert dafür, die jüdische Gemeinschaft nicht als eine einheitliche Masse zu betrachten. Dass dies dennoch oft geschieht, hängt mit der Geschichte zusammen, besonders mit der engen Verbindung, die viele in der jüdischen Gemeinschaft Wiens zu Israel haben. Darüber wollen wir unter anderem im folgenden Gespräch mit Doron Rabinowitsch sprechen.
Passt es da?
Ja, wunderbar.
Noch im Jahr 2024 treffen wir den österreichischen Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch. Als einflussreiche jüdische Stimme kennt ihr die Geschichte sehr gut und ist zugleich im Heute verankert.
Sie können sich das gerne selber vielleicht anklipsen, irgendwo oben an irgendeiner Art von Kragen.
Wir führen das Gespräch im Gasthaus Schöne Perle im 2. Wiener Bezirk, der historisch als Zentrum jüdischen Lebens in Wien gilt. Wundert euch also nicht über die Hintergrundgeräusche. Rabinowitsch kommt gerade von einer Vorlesung aus der Universität.
Jetzt mache ich einmal auf leise. Aber wenn es natürlich läutet, macht es trotzdem ne? Das ist klar. Ja. Jetzt läutet es schon wieder. Hallo?
Um aktuelle Geschehnisse besser verstehen zu können, möchten wir von Rabinowitsch mehr darüber erfahren, wie das, was gerade in der Welt passiert, mit der tief verwurzelten Geschichte der Juden und Jüdinnen in Wien zusammenhängt und wie sich historische Muster wiederholen. Und auch, was das für jüdisches Leben in Wien heute bedeutet. Rabinowitsch beginnt mit einem Blick auf Wien um 1900, eine Stadt, die zugleich Zentrum jüdischen Lebens und der antisemitischen Hetze war.
Diese Stadt war einmal die deutschsprachige Stadt mit der größten jüdischen Gemeinde überhaupt. Es waren 10% der Stadt waren jüdisch. Und zugleich war das die Stadt, die die antisemitischste Stadt war, weil hier hat ja Carlo Eger den populistischen Antisemitismus zum Erfolg geführt.
Wien war nicht nur das Zentrum jüdischer Kultur und Intellektualität. Es war auch ein Ort, an dem moderner Antisemitismus auf besonders wirkungsvolle Weise politisch eingesetzt wurde. Carlo Eger hat den Hass auf Jüdinnen und Juden als Wiener Bürgermeister strategisch genutzt, um WählerInnen zu mobilisieren und Macht zu sichern. Er steht bis heute als Statue auf dem Ring. Diese widersprüchliche Geschichte liegt wie ein Schatten über der Gegenwart. Gerade jetzt, wo alte Feindbilder wieder laut werden. Ich frage mich, wie ist es eigentlich, in einer Stadt zu leben, die für beides steht? Für jüdisches Leben und für seine Bedrohung.
Sehr viel an jüdischem Leben existiert interessanterweise wie in einer Gespenstergeschichte dort, wo es einst schon jüdisches Leben gab. Und so lebt diese jüdische Gemeinde hier wie in zu großen Schuhen und in den Plätzen, in denen es einst schon jüdisches Leben gegeben hat.
Viele jüdische Menschen in Wien leben mit einem doppelten Bewusstsein, der tiefen Verwurzelung in der Stadt und der Erinnerung an Bedrohung, Isolation und Vertreibung. Der Nahostkonflikt ist nicht der Ursprung von Antisemitismus in Wien, aber ein Brennglas, das ihn verstärkt.
Der Punkt ist der, in Deutschland nach 1945, aber insbesondere nach 1968, ist jüdisches Leben ein demokratischer Erfolgsbeweis. Die Existenz jüdischer Menschen in Deutschland belegt deutsches Wohlsein, demokratisches Wohlsein. In Österreich nicht, denn der österreichische Mythos war ja eben, dass Österreich das erste Opfer ist. Und wenn Österreich das erste Opfer ist, ist die Existenz eines anderen Opfers ein Störfaktor. Dann kann dieser Mythos kann nur aufrechterhalten werden, wenn wir über die Leichenberge hinweg trampeln und nicht in den Blick nehmen.
Was für ein krasses Bild. Rabinowitsch bezieht sich mit seiner Aussage auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich lässt sich historisches und heutiges Leid nicht vergleichen und schon gar nicht gegeneinander aufrechnen. Aber das Bild, das er zeichnet, löst in mir einige Fragen aus. Welche Opfer passen heute ins Bild und welche nicht? Über welche Leichenberge muss ich innerlich hinwegsteigen, um Empathie entwickeln zu können? Da ist diese Ambivalenz. Wenn ich mich mit den Opfern in Gaza solidarisiere, dann stört in meinem Bild das jüdische Leid, das am 7. Oktober durch die Kämpfe der Hamas verursacht wurde. Es stört auch der neu aufflammende Antisemitismus, der viele Jüdinnen und Juden heute in Wien betrifft. Aber andersrum genauso. Wenn ich mich solidarisch mit betroffenen Jüdinnen und Juden zeige und ihr Leid nachvollziehen möchte, dann stört mich, dass mir auf Instagram ständig Fotos vom zerbombten Gazastreifen, verletzten oder toten Kindern angezeigt werden. Und plötzlich scheint es, als müssten Gefühle gegeneinander aufgewogen werden. Als gäbe es eine Hierarchie der Betroffenheit, in der das Leid der einen das der anderen übertönt. Dabei geht es nicht um die Gleichsetzung von Täter- oder Opferrollen, sondern um das Ringen mit widersprüchlichen Gefühlen.
Ich muss zugeben, dass ich eigentlich nicht erstaunt war über den 7. Oktober. Nicht so erstaunt wie viele andere. Weil wenn ich nach Israel gefahren bin, hatte ich auch immer das Gefühl, dass das auf einem Ungleichgewicht oder auf Sand gebaut ist. Solange der Konflikt nicht bereinigt und die Besatzung nicht aufgehoben ist.
Rabinowitsch sagt, die Geschehnisse des 7. Oktober waren für ihn absehbar. Ich merke, wie schwer es ist, diesen Gedanken auszuhalten. Und gleichzeitig, wie wichtig ist es, ihn zu hören, weil er nicht rechtfertigt, was passiert ist. Aber er stellt eine unbequeme Frage. Was passiert, wenn man jahrzehntelang einen Konflikt nicht löst und die Gewalt auf Dauer zum System wird? Rabinowitsch spricht hier die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete an. Ein Zustand, der seit 1967 besteht. Für viele in Europa ist das weit weg. Für ihn als Historiker und als Jude, der oft in Israel ist, ist es zentral. Solange PalästinenserInnen unter Militärherrschaft leben, ohne gleiche Rechte, ohne Perspektiven auf einen eigenen Staat, bleibt der Konflikt ungelöst. Er sagt damit nicht, deshalb passiert der Terror, aber solange es diese Realität gibt, wird es keine stabile Zukunft geben. Und das ist schwer, weil es von allen Seiten eine Auseinandersetzung braucht.
Das Gefühl, das nach dem 7. Oktober vorhanden ist, ein Entsetzen, das sehr viele in der jüdischen Gemeinde, glaube ich, teilen. Dass die Leute, mit denen teilweise wir auf die Straße gingen, dass diese Leute apathisch reagierten.
Die Leute, damit meint Rabinowitsch FreundInnen, ArbeitskollegInnen, ehemalige aktivistische WeggefährtInnen, die nach dem 7. Oktober zunächst gefühllos, teilnahmslos oder gleichgültig auf das Massaker reagierten. Diese apathische Reaktion bedeutete für viele Jüdinnen und Juden in Europa, auch in Wien, eine Zäsur im Vertrauensverhältnis zur Mehrheitsgesellschaft. Apathie war hier nicht einfach eine Nichtreaktion, sondern wurde als implizite Gleichgültigkeit gegenüber jüdischem Leben und Leid erlebt, besonders auch im Vergleich zu Reaktionen auf andere internationale Ereignisse.
Die Demonstration, die erste, die stattgefunden hat nach dem 7. Oktober, war keine Demonstration, das war eine Manifestation, die abgeriegelt war, ja, wie ein Ghetto, um sie zu schützen, weil ein Gefühl der Bedrohung vorherrschte. Und dann wurde den Leuten gesagt, sie mögen die Fahnen einrollen und mit eingerollten Fahnen nur nach Hause gehen. Das heißt, dieses Gefühl fuhr den Leuten in die Glieder ein.
Was Doron Rabinowitsch hier beschreibt, ist die erste große Kundgebung der jüdischen Gemeinde in Wien nach dem 7. Oktober. Sie fand am Ballhausplatz statt, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Teilnehmende wurden gebeten, israelische Fahnen eingerollt zu tragen, aus Schutz. Und plötzlich steht man mitten in Wien und fühlt sich dennoch abgeriegelt. Wie in einem Ghetto, sagt Rabinowitsch. Dieser Vergleich ist schwer, aber er bringt ein Gefühl auf den Punkt, das viele Jüdinnen und Juden in diesen Tagen beschreiben. Sichtbar zu sein wird zur Gefahr. Das eigene Dazugehören steht unter Vorbehalt. Diese Kundgebung war ein Moment der Solidarität und gleichzeitig ein Moment der Isolation.
Das, was passierte im Nahen Osten, sehe ich sehr stark, auch als Folge dessen, wogegen ich hier ankämpfe. Bei uns und auch in Israel sind die rechtsextremen Kräfte Profiteure dieser Situation und gleichzeitig Initiatoren.
Rechte Kräfte nutzen den Konflikt als Werkzeug, um ihre politischen Ziele zu verfolgen. Sie profitieren von der Polarisierung der Gesellschaft, der Schürung von Ängsten und der Erschaffung von Feindbildern, die Verunsicherung und Spaltung in der Gesellschaft erzeugen. Wenn der Nahostkonflikt instrumentalisiert wird, können rechte Parteien als Beschützer der westlichen Werte auftreten und den Eindruck vermitteln, sie seien die Einzigen, die gegen den Islamismus kämpfen.
Plötzlich sehen wir, dass Leute, von denen wir immer angenommen haben, dass sie Klischees haben über die Juden, zu Israel stehen. Weil sie nämlich für unser Selbstverständnis, für mein Selbstverständnis, ich möchte jetzt nur für mich sprechen, sind sie eigentlich zu rechts. Aber zufälligerweise, aus Motiven, die ich nicht lauter nenne, aber ich weiß, dass viele in diesen bürgerlich sehr konservativen bis rechten und rechtsextremen Umkreis viele dieser Menschen eigentlich für Israel sind, weil sie gegen die Muslime sind. Und nicht, weil sie für Israel sind. Und ich halte das für gar nicht beruhigend. Weil solche strategischen Überlegungen lassen sich leicht wieder umdrehen. Dann sind sie morgen halt aus irgendwelchen Interessensgründen doch pro-arabischer und dann halt anti-jüdischer. Das beruhigt. Solche Formen der Freundschaft sind wackelig.
Ziemlich beunruhigend, wie rechte Parteien Israel in diesen Tagen als Propagandawerkzeug nutzen. Sie inszenieren sich als Schutzmacht der jüdischen Gemeinschaft, besonders im Zusammenhang mit dem wachsenden Antisemitismus in Europa. Doch genau hier beginnt es gefährlich zu werden. Denn Antisemitismus und Islamfeindlichkeit schließen sich bei diesen Kräften nicht aus. Sie gehen oft Hand in Hand. Auf der einen Seite wird Antisemitismus bekämpft, auf der anderen wird gezielt Angst vor MuslimInnen geschürt. Der islamische Feind dient als Mobilisierungsfigur und Israel wird plötzlich zum natürlichen Verbündeten in diesem ideologischen Kampf erklärt. Das ist keine echte Solidarität, es ist eine strategische Solidarität. Sie funktioniert nach dem Prinzip, wir stellen uns schützend vor euch, solange ihr in unser Weltbild passt, solange ihr Teil einer Erzählung seid, die sich gegen einen gemeinsamen Feind richten lässt. Diese Form von Solidarität ist nicht an jüdischen Leben interessiert, sondern an politischen Nutzen. Sie stärkt nicht die Sicherheit, sondern sie instrumentalisiert die Angst. Und sie baut eine Allianz auf, die weder jüdisches Leben schützt, noch Frieden fördert, sondern nationalistische Interessen bedient.
Sie reisen ja sehr oft nach Israel, immer wieder. Wie nehmen Sie die Stimmung derzeit im Land wahr?
Israel droht aus einem Staat, der gegründet wurde, damit jüdische Menschen nicht mehr als Ausgestoßene, sondern in Freiheit und Würde leben können, zu einem Land zu werden, in dem jene Juden, die in Freiheit und Würde leben wollen, zu Ausgestoßenen werden. Wir haben in Israel derzeit Faschisten in der Regierung, die zu Gewalt neigen. Und das ist eine Katastrophe.
Heute ist die gesellschaftliche Stimmung in Israel von tiefer Verunsicherung, wachsender Kritik an der Regierung und zunehmender Polarisierung geprägt. Eine überwältigende Mehrheit der israelischen Bevölkerung fordert politische Konsequenzen. Laut einer Umfrage des Israel Democracy Institutes vom Februar 2025 machen 87% der Israelis Premierminister Benjamin Netanyahu für die Entwicklungen verantwortlich und 72,5% befürworten seinen Rücktritt. Die anhaltende Gewalt hat zu einer tiefen emotionalen Erschöpfung geführt. Fast ein Viertel der Israelis hat ernsthaft darüber nachgedacht, das Land zu verlassen. Zudem verweigern immer mehr ReservistInnen einen weiteren Einsatz im Gazakrieg.
Es gibt also in Israel jetzt immer mehr Leute, die der Meinung sind, dass der Krieg nicht viel mehr bringen kann und dass die Geiseln nicht mehr lange aushalten werden können, die noch am Leben sind, und dass der Krieg für das Land immer gefährlicher wird. Und viele dieser Leute und auch ich meinten aber, dass nicht darauf zu reagieren, was am 7. Oktober passierte, und nicht auf die Raketen zu reagieren, zu gefährlich ist. Angesichts dieser Feinde war ich der Meinung, dass es eine Abschreckung auch braucht. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen gut schlafe, wenn ich an das denke, was den Leuten, die nichts dafür können, also den Kindern zum Beispiel oder auch den Müttern in Gaza passiert, die zwischen Hammer und Amboss stehen.
Viele Jüdinnen und Juden, mit denen wir in Wien gesprochen haben, erleben ein tiefes moralisches Dilemma, wenn es um den Konflikt zwischen Israel und Gaza geht. Auf der einen Seite steht für sie die Sicherheit Israels im Zentrum. Es gibt das klare Bedürfnis, dass Israel entschlossen gegen Terrororganisationen wie die Hamas vorgeht. Doch auf der anderen Seite gibt es Empathie mit den zivilen Opfern in Gaza. Die Frage, die sich viele stellen, ist: Wie kann man für das Leben von Jüdinnen und Juden kämpfen, wenn dabei andere Menschen sterben? Es ist diese schwierige Balance zwischen dem Wunsch nach Sicherheit und dem ethischen Anspruch an Gerechtigkeit, die viele in ihrer jüdischen Identität und politischen Haltung heute beschäftigt.
Wir sind aufgewachsen damit, im Unterschied zu unseren Freunden, auch wenn wir politisch links standen und eigentlich bei Friedensdemonstrationen mit dabei waren, so sind wir gleichzeitig im Unterschied damals zu unseren Freunden der Meinung gewesen, dass eine total pazifistische Position nicht möglich ist. Wir wussten, dass der Nationalsozialismus und Faschismus nur durch den Krieg niedergerungen werden konnte. Für uns war der Krieg der Grund, warum wir überhaupt am Leben waren. Und für uns war auch klar, dass der Krieg notwendig sein konnte im Hinblick auf Israel, dass es Momente gibt.
Die kollektive Erinnerung an die Shoah und die jahrhundertelange Verfolgung haben die jüdische Identität geprägt. Der Angriff der Hamas am 7. Oktober hat dieses Trauma reaktiviert. Für viele Jüdinnen und Juden fühlte sich dieses Pogrom wie eine Wiederholung der Geschichte an. Gleichzeitig ruft der Tod unzähliger PalästinenserInnen in Gaza bei vielen Entsetzen hervor und führt zu tiefen inneren Konflikten, wie auch bei Doron Rabinowitsch.
Wollt ich gehad koyech, wollt ich gelaufen in die Gassen, wollt ich geschrien scholem, oi scholem, scholem, scholem.
Kennt ihr diese Musik noch aus Teil 1 der Reportage? Ihr hört Isabel Frey, eine jiddische Sängerin, Ethnomusikologin und Friedensaktivistin. Yogi hat sie bereits kurz bei einer Veranstaltung von Standing Together Vienna getroffen. Ich besuche sie in der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, um mit ihr ein längeres Gespräch zu führen.
In alle Gassen, wo man geht, hört man Sabastofkes. Jünglich, Mädlich, Kind und Kind schmusen von Nabofkes.
Isabel hat 2020 ein besonderes Album veröffentlicht. Eines, das alte Stimmen in die Gegenwart holt. Sie hat jiddische Revolutions- und Widerstandslieder neu interpretiert. Lieder, die von sozialen Kämpfen erzählen, von Gerechtigkeit, von ArbeiterInnenrechten, von Antifaschismus und von jüdischer Identität. Ursprünglich stammen diese Lieder fast alle aus einer männlich geprägten Perspektive. Isabel hat ihnen etwas hinzugefügt, was lange gefehlt hat, eine feministische Stimme. Für Isabel sind diese Lieder nicht einfach historisches Kulturgut, sie sind hochaktuell. Denn vieles, wofür damals gekämpft und gesungen wurde, ist auch heute wieder notwendig. indem sie jiddische Tradition mit heutiger politischer Kritik verbindet, gibt sie den Liedern neue Dringlichkeit und macht klar, Widerstand ist nichts Vergangenes. Widerstand klingt auch heute noch.
Hey, hey, daloi, Polizei, daloi, zamedarzavets, frasse.
Daloi, Polizei, nieder mit Hatze. Das ist eine moderne Version eines alten jiddischen Protestlieds. Isabel hat das Lied neu interpretiert, deutsche Verse ergänzt. Mich interessiert, wie verbindet Isabel ihre jüdische Identität mit ihrer politischen Haltung? Und wie passt ihre aktivistische Rolle bei Standing Together Vienna in dieses Bild? Welche Rolle spielt dabei die Musik als Ausdruck, als Erinnerung, als Widerstand?
Ich bin zionistisch sozialisiert worden in der zionistischen Jugendgruppe und habe zum Beispiel jede Woche die israelische Nationalhymne gesungen. Und da habe ich mich dann voll abgegrenzt davon, nachdem ich 18 war und nachdem ich auch in Israel gelebt habe und auch zum ersten Mal im Westjordanland war und die Besatzung miterlebt habe und verstanden habe, auch gewisse Aspekte des Konflikts, die ich gar nicht kannte. Und da habe ich mich eben auch sehr stark abgewendet von dieser starken nationalistischen Identifikation mit Israel, die viele Juden und Jüdinnen in der Diaspora haben. Und da war für mich Jiddisch und jiddische Lieder, auch wenn das ein bisschen vereinfacht vielleicht ausschaut, aber das war für mich eine andere Art und Weise, jüdische Identität oder sagen wir jüdische Zugehörigkeit auszudrücken, auf eine Art und Weise, die auch politisch für mich interessant ist und aus mir gesprochen hat.
Zionistisch aufzuwachsen, das bedeutet oft, mit einer bestimmten Vorstellung groß zu werden, dass Israel nicht nur ein Land ist, sondern ein zentraler Teil jüdischer Identität, von Sicherheit und Zukunft. Zionismus war ursprünglich eine politische Bewegung, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, als Antwort auf Antisemitismus, Pogrome, Ausgrenzung. Die Idee war, Jüdinnen und Juden brauchen einen eigenen Staat, einen sicheren Ort. Nach der Shoah wurde diese Idee für viele zur existenziellen Notwendigkeit und 1948 wurde der Staat Israel gegründet, als Folge dieses zionistischen Projekts. Aber Zionismus ist nicht nur ein politisches Ziel. Für viele ist er auch tief mit ihrer jüdischen Identität verbunden. Gleichzeitig gibt es viel Kritik daran, denn die Gründung Israels bedeutet für viele PalästinenserInnen Vertreibung, Krieg, Verluste. Bis heute.
Zionismus kann vieles bedeuten. Für manche ist er Ausdruck von Stolz, Überleben, Selbstbestimmung. Für andere ist er verbunden mit Schmerz und Gewalt. Aber Zionismus ist kein starres Entweder-Oder. Zionistisch zu sein heißt nicht zwangsläufig, jede Handlung der israelischen Regierung zu unterstützen. Genauso wenig wie Kritik an Besatzung und Siedlungspolitik automatisch Antizionismus bedeutet. Isabel hat für sich einen anderen Weg gefunden, ihre jüdische Identität auszudrücken, abseits eines zionistischen Selbstverständnisses. Sie tut das über ihre Musik, über Lieder, die Erinnerungen bewahren, Widerstand hörbar machen und jüdische Geschichte aus einer emanzipatorischen Perspektive erzählen.
Es war einfach eine sehr persönliche Resonanz, die ich gerade eben in diesen jiddischen Protestliedern gefunden habe. Und die haben politisch sehr mit mir resoniert, weil ich in einer Zeit war, in der ich mir schwer getan habe, meine jüdische Identität auch mit meiner politischen, sehr so linken, aktivistischen Haltung zu vereinen. Insbesondere, weil ich mich da auch immer mehr und mehr abgegrenzt habe von auch so der vorherrschenden politischen Haltung der jüdischen Gemeinde in Wien, die doch eher konservativ eingestellt sind, aber würde ich mal sagen, auch generell global gesehen rücken jüdische Gemeinden immer weiter nach rechts. Und gerade was Israel-Palästina betrifft, das war für mich eine Identitätskrise ein bisschen.
Für viele Jüdinnen und Juden ist die Frage nach dem Zionismus keine einfache politische Debatte, sondern eine tiefe persönliche Auseinandersetzung. Eine, die manchmal fast wie eine Identitätskrise wirkt. Denn sie bringt ethische, politische und historische Dilemmata mit sich, für die es oft keine klaren Antworten gibt. Da ist zum einen das Wissen um die Vertreibung der PalästinenserInnen im Zuge der Staatsgründung und die bis heute bestehende Ungleichheit in Israel-Palästina. Und da ist zum anderen das Gefühl, dass man sich entscheiden muss. Entweder man stellt sich hinter den Staat Israel, versteht sich als Teil der jüdischen Nation im Nahen Osten, oder man kritisiert den Zionismus und läuft damit Gefahr, als anti-israelisch oder sogar antisemitisch abgestempelt zu werden, auch innerhalb der eigenen Community. Gerade für Jüdinnen und Juden, die sich selbst politisch positionieren möchten, kann das zu einem schmerzhaften inneren Konflikt führen. Wie kann ich den Zionismus ablehnen und mich trotzdem als Teil der jüdischen Gemeinschaft begreifen? Wie kann ich für Gerechtigkeit einstehen, ohne mich selbst von meiner Geschichte und Identität zu entfremden?
Und welche Rolle spielt die Musik in deinem Aktivismus heute? Zum Beispiel bei Standing Together Vienna war von Anfang an Musik ein wichtiger Teil davon, gerade bei den Mahnwachen, die wir am Anfang organisiert haben. Ich habe auch immer wieder auch in meinen eigenen Konzerten versucht, Lieder einzubauen, die zum Beispiel auch auf den Krieg in Gaza Bezug nehmen, auf die Zerstörung Gazas oder die auch zum Beispiel Kritik am Zionismus oder so etwas ausdrücken.
Und wer wird schatten den Schädel zwischen Leib und Arm? Und reinigen von Wunden der Meure dicken Saal.
Und denkst du, es kann Frieden geben? Es geht nicht ohne Frieden. Also ohne Frieden sind alle verloren, die dort leben. Es kann nicht ohne Frieden gehen. Es ist eigentlich eine falsche Frage, weil entweder leben die Menschen in Frieden und haben auch Schutz ihrer Grundrechte und ihrer Menschenrechte und auch ihrer kollektiven Selbstbestimmungsrechte, oder sind wirklich alle verloren.
Ich verstehe, was Isabel sagt. Gleichzeitig kommen mir sofort Gedanken wie, darf ich das gut finden? Sind das nicht eigentlich total naive Gedankengänge? FriedensaktivistInnen wurden in den vergangenen Monaten nicht immer positiv wahrgenommen. Auch in Wien musste Isabel mit ihrer Initiative gegen Kritik innerhalb der jüdischen Diaspora ankämpfen.
Das äußert sich sehr stark in einer Diskursverweigerung, also gerade mit Menschen, die zum Beispiel israelkritisch sind oder auch kritisch gegenüber Zionismus oder eben sich solidarisch mit PalästinenserInnen zeigen. Da gibt es zunehmend eine Diskursverweigerung. Den Menschen wird abgesprochen, Teil der jüdischen Gemeinde zu sein, oder sie werden beschimpft als teilweise bis hin zu Kapos, also quasi Nazi-KollaborateurInnen. Und das ist ein sehr, sehr tragisch. Ja? Also gerade wenn man sich historisch anschaut, wie vielfältig, wie politisch vielfältig auch immer jüdisches Leben war, dass es immer auch sehr viele unterschiedliche politische Einstellungen gab.
In Teil 1 dieser Reportage ging es auch um den Wert von Diskurs, um Streitkultur und wie tief sie in der jüdischen Tradition verwurzelt ist. Um die Idee, dass Widerspruch, Debatte und Reibung nicht nur erlaubt, sondern essentiell sind. Isabel erlebt davon gerade wenig. Im Gegenteil, sie erlebt eine Verweigerung von Diskurs. Der Zionismus, einst das große verbindende Projekt der israelischen Gesellschaft, ist heute ein Begriff, der spaltet. Entlang politischer Haltungen, Herkunft, religiöser Prägung und Generationen. Was jüdisch sein bedeutet, wird heute heftig ausgehandelt. Das zeigt, wie tief die Spaltung, wie schwer der Dialog geworden ist. Das äußert sich noch auf eine ganz andere, für mich unerwartete Weise.
Ich meine, ich habe aufgehört, zum Beispiel Magen David, also David Stern, zu tragen. Diesmal muss ich sagen, weniger aus Angst und mehr daraus, dass ich das letzte Mal, als ich in Israel war, ich so viele David Sterne gesehen habe von Siedlern, die verwendet wurden. Und irgendwie hat es mir dann plötzlich gereicht. Also ich habe mir dann gedacht, wenn es gibt ein Limit, an wie viel die Symbole auch instrumentalisiert werden können von rechtsextremen, faschistischen Kräften.
Für Isabel ist das Ablegen ihres Davidsterns ein persönliches Statement gegen die Vereinnahmung jüdischer Symbole durch rechtsnationale und gewaltbereite Siedlerbewegungen in Israel. Isabel sagt, wenn Menschen, die für Unterdrückung stehen, sich mit diesen Symbolen schmücken, wird es für sie unerträglich, es weiterhin zu tragen. Es ist tragisch, dass extremistische Siedlergruppen in Israel es schaffen, ein Symbol wie den Davidstern so zu vereinnahmen, dass Isabel ihn nicht mehr tragen möchte. Andere Jüdinnen und Juden wie Vicky halten an diesen Symbolen fest, weil sie es sich nicht nehmen lassen wollen. Ob aus Protest, abgelegt oder aus Stolz getragen, beides sind Ausdrucksformen jüdischer Identität. Und beides verweist auf dieselbe schmerzliche Realität, dass ein uraltes, kulturelles Symbol wie der Davidstern heute von ganz unterschiedlichen Seiten vereinnahmt wird. Von AntisemitInnen genauso wie von extremistischen Bewegungen innerhalb Israels. Was bleibt, ist die Frage, wie sichtbar darf jüdisches Leben heute sein und unter welchen Bedingungen?
An dieser Stelle solltest du eigentlich zwei Personen aus der jüdischen Community in Wien hören und nicht mich. Doch während der Produktion dieser Folge ist etwas anders gelaufen als sonst. Zwei unserer GesprächspartnerInnen, deren Perspektiven ursprünglich Teil dieser Reportage waren, haben uns gebeten, ihre Beiträge nicht zu veröffentlichen. Das hatten wir noch nie. Sie wollten weder mit Namen noch mit Stimme vorkommen.
Wir respektieren das natürlich. Und gleichzeitig möchten wir ihre Stimmen nicht einfach so verschwinden lassen. Die Frage, wie sichtbar jüdisches Leben heute noch sein darf oder sein kann, zieht sich durch viele Gespräche in dieser Folge. Diese Absagen sind ein Teil dieser Realität. Sie zeigen, dass jüdische Menschen gerade unter besonderem Druck stehen, dass Sichtbarkeit für manche zur Belastung geworden ist.
Die eine Person haben wir bereits über einen längeren Zeitraum begleitet. Bei ihr gab es eine große Veränderung. Die Person war über viele Jahre eine sehr sichtbare, lautstarke und progressive jüdische Stimme in Wien. Die Rolle als Repräsentant für das Judentum wurde irgendwann zur Belastung. Nach dem 7. Oktober wurde die Sichtbarkeit, die einst so kraftvoll war, plötzlich zu etwas Bedrohlichem. Der Schritt raus aus der Öffentlichkeit war eine Form von Selbstschutz. Im Interview erzählte uns die Person davon, nicht mehr mit Kippa auf die Straße zu gehen und nur mehr selten in der Öffentlichkeit Hebräisch zu sprechen. Bewusst nicht, um sich keiner Gefahr auszusetzen.
Die andere Person traf mir am 9. Oktober 2024, also etwa ein Jahr nach dem Tag, der für viele ein großer Wendepunkt wurde. Kurz vor Veröffentlichung informierte uns die Person, dass sie heute, Monate später, hinter ihren Aussagen von damals nicht mehr stehen kann. Seither habe sich ihre Meinung stark verändert. Der Krieg in Gaza habe eine völlig andere Dimension angenommen. Die Regierung Netanyahu. Die Regierung Netanyahu kritisiert sie scharf. Es habe sich politisch in der Sachlage viel zu viel geändert. Sie fürchte, dass einzelne Statements aus dem Zusammenhang. Die Regierung Netanyahu kritisiert sie scharf. Es habe sich politisch in der Sachlage zu viel geändert. Sie fürchte, dass einzelne Statements aus dem Zusammenhang gerissen und instrumentalisiert werden könnten. Und sie möchte nicht zur Zielscheibe werden.
Wir wollten verstehen, was hinter solchen Entscheidungen steht und haben darüber mit der Historikerin Isolde Vogel gesprochen, die am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands zu Antisemitismus forscht.
Also ich würde das auch darauf beziehen, wenn eine Person sagt, sie hat ihre Meinung geändert und das ist ja was, was man eigentlich Menschen immer zugestehen sollte, ja, dass Meinungen und Ansichten sich ändern können, dass deine Perspektive sich ändert, dass man auch so ein bisschen Toleranz für das Nichtwissen, für die Ambivalenz der Dinge aushalten muss. Aber ja, wir sehen schon auch eine starke Spaltung und Zuspitzung der Debatte. Ja, man lehnt sich regelrecht aus dem Fenster, zumindest wenn man sich politisch äußert.
Viele erleben die aktuelle Stimmung als extrem polarisiert. Der Druck, sich zu positionieren, ist groß. Und wer sich äußert, muss mit Gegenwind rechnen, läuft Gefahr, schnell in ein Eck gestellt zu werden. Anstatt differenziert miteinander ins Gespräch zu kommen. Zwei extreme Lager sind in den Kommentarspalten schnell zugegen.
Ein besonders sensibler Punkt ist die Grenze zwischen legitimer Kritik an Israels Regierung und antisemitischen Erzählmustern. Wie kann man Kritik am Vorgehen der rechtsextremen Regierung oder an der Siedlungspolitik äußern, ohne dass es als Antisemitismus gewertet wird? Wie sieht eine faire und verantwortungsvolle Kritik aus?
Ja, es gibt israelbezogenen Antisemitismus. Und nein, das ist nicht gleich der Kritik am Vorgehen des israelischen Militärs oder der israelischen Regierung oder von israelischen Soldaten, die Verbrechen begangen haben. Das ist alles natürlich möglich. Und solange man sich nicht in antisemitische Narrative verstrickt, auch kein Problem. Wenn man allerdings anfängt, sich auf genau solche Mythen zu beziehen, des angeblichen Weltherrschaftsstrebens oder der grundsätzlichen Kriegstreiberei, der Blutslust und ähnliche, ja auch historisch wirklich alte Narrative, dann ist die Grenze zum Antisemitismus ganz klar überschritten. Vor allem wird es problematisch, wenn man dann Jüdinnen und Juden mit Israel identifiziert oder den Zionismus als das begreift, was Israels Politik ist und nicht als eben die jüdische Forderung nach nationaler Selbstbestimmung. Und dann stellt man fest, dass sehr viele Jüdinnen, die Mehrheit der Jüdinnen und Juden, diese nationale Selbstbestimmung fordern, also sich zionistisch positionieren. Und wenn man das dann wiederum mit der aktuellen rechten Regierung in Israel in eins setzt, macht man genau diese antisemitische Schlussfolgerung, alle Jüdinnen und Juden vorzuwerfen, was das Militär gerade in Gaza macht.
Das Gespräch mit Isolde wirkt nach. Es hat mir noch einmal gezeigt, wie aufgeladen Sprache sein kann. Und wie leicht aus politischer Kritik antisemitische Erzählungen werden können. Mit all diesen Gedanken bin ich auf dem Weg zum nächsten Gespräch, einem Fototermin. Wir treffen Wilhelm. Erinnert ihr euch noch an ihn? Wilhelm ist der Israeli aus Teil 1, der das Brettspiel Die Siedler von Catan ins Hebräische übersetzt hat. Bei unserem letzten Treffen hat er uns gesagt, dass er uns noch etwas zeigen möchte. Okay, kannst du noch mal kurz sagen, was das ist und erklären?
Ja, es heißt Tfilin. Mhm. Man verwendet es zum Morgengebet. Also ein jüdischer Mann, sollte täglich in der Früh ein bestimmtes Gebet aussprechen. Und dabei.
Wir stehen mit Wilhelm vor einem Wohnhaus im 2. Bezirk. Teil der Inselmilieu-Reportagen ist auch immer eine Fotostrecke, die Jana fotografiert. Eine zentrale Frage im ersten Teil dieser Reportage war: Jüdisch sein, was macht das aus? Die Fotografien zeigen deshalb jüdische Personen mit einem Gegenstand, der für ihr Jüdischsein steht, und einen Ort, den sie mit ihrer jüdischen Identität verbinden. Wilhelm kramt schwarze Lederriemen hervor. Er zeigt uns die Tefillin, jüdische Gebetsriemen.
Also man rollt es an die Hand und um den Stirn. Ich verwende sie heutzutage nicht mehr, weil sie aus Leder und mit Pergament sind und ich bin ein Veganer. Ich habe sie aber bekommen.
Die Gebetsriemen bestehen aus zwei kleinen Lederkapseln, die Pergamentstreifen mit Texten aus der Tora enthalten. Bei Rechtshändern wird der Tefillin 7-mal um den linken Arm gebunden, bei Linkshändern um den rechten Arm. Dieses Ritual soll Ruhe bringen und dabei helfen, sich auf das Gebet zu fokussieren. Wilhelm verwendet die Gebetsriemen jetzt nicht mehr, seit er sich entschieden hat, vegan zu leben. Er hat es seinem Lebensstil angepasst. In dem Haus im Karmeliterviertel, vor dem wir stehen, lebte Wilhelms Oma. Sie war Wienerin und wurde 1938 nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland aus dem Land vertrieben. Sie floh nach Israel, wo Wilhelm geboren wurde. Jetzt ist er zurück in Wien und hat sich ganz bewusst dazu entschieden. Wir suchen uns einen ruhigen Ort, um mit ihm über seine Rückkehr zu sprechen. Was hat Wilhelm zurück in das Land gebracht, das seine Vorfahren vertrieben und ermordet hat?
Das ist eine sehr komplexe Antwort für eine einfache Frage. Es ist sehr vielfältig. Also die Tatsache, dass meine Oma hier auf die Straßen spazieren ging, dass die Geschichte, die dahinter steht, aber natürlich auch die persönliche Schwierigkeiten mit Israel. Das ist meine Heimat, dennoch extrem militantisch, chauvinistisch, wie wir in letzter Zeit auch erleben, so immer mehr faschistisch und kriegsverbrecherisch. Das sind Elemente, die für mich auch sehr schwierig waren. Und als ich hierher kam, so ein Land, die einfach das so ruhig ist, wo man in den Nachrichten über Blumen lesen kann und nicht nur über Krieg und Mord, ist natürlich sehr, hat mich sehr angesprochen.
Die letzten 1,5 Jahre haben Wilhelm die Schlagzeilen über die Kriege im Nahen Osten auch in Österreich eingeholt. Im Vergleich zu Israel, wo regelmäßig der Raketenalarm schrillt und Menschen Schutz in Bunkern suchen müssen, ist der Alltag in Österreich ruhig. Ist er deshalb hergekommen, weil er einfach in Frieden und in Ruhe leben will?
Also bist du wegen der politischen Situation auch weg aus Israel?
Die politische Situation damals war nicht so schlimm, aber die gesellschaftliche Änderung oder Vektor war schon klar. Mhm. Ich fühlte mich sehr unwohl, also Sachen, die salonfähig sind in Israel, mhm. Liegen mir Lichtjahren entfernt. Fühlte mich sehr unwohl.
Mhm. Was ist das zum Beispiel?
Das Feindbild von Arabern ist extrem stark. Mhm. Und nicht nur, dass sie dann so behandelt wie Bürger zweiter Grad, sondern diese Feindbild führt auch zum Hass. Das kann man schon in einem Gespräch auf einer Bushaltestelle oder in einem Café, dass das die eine Person sagt, ja, sie gehören alle umgebracht werden.
Genauso wie Jüdinnen und Juden werden auch Palästinenserinnen und Palästinenser, Araberinnen und Araber oder Musliminnen und Muslime häufig als eine einheitliche Gruppe dargestellt. Ihnen werden pauschal negative Stereotype zugeschrieben, die sie häufig mit Begriffen wie Terrorismus, Radikalisierung oder Islamismus in Verbindung bringen. Diese vereinfachten und oft verzerrten Darstellungen führen zu einer Verfestigung von Feindbildern, die auch in Österreich zunehmend sichtbar sind. Denn nicht nur in Israel, auch in Europa und ebenso in Österreich gibt es einen zunehmenden Rechtsruck, der diese Stereotype verstärkt.
Oft wird ja Israel von Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt auch als Schutzort gesehen, an den sie immer hinkommen können, als Schutz vor Antisemitismus. Und bei dir ist es ja eigentlich dann genau umgekehrt, quasi, dass du hierher kommst, wo du dich wohler fühlst.
Also als Schutzraum oder sicherer Ort ist und war auch immer ein Witz. Es ist natürlich schön, dass Israel sich verteidigen kann und für Juden ein Platz sein, wo man sie zu schützen versucht. Aber hey, es ist eindeutig der gefährlichste Ort der Welt für Juden. Man sagt, dass es in Israel nur zwei Jahreszeiten gibt, Sommer und Krieg.
Obwohl sich Wilhelm in Wien bisher immer sicher gefühlt hat, spürt er heute auch in Österreich ein Unsicherheitsgefühl.
Bei mir im Haus würde auch ein Davidstern markiert, wie viele andere Häuser hier im zweiten Bezirk. Mhm. Ich traue mich, Hebräisch auf die Straße nicht mehr zu sprechen. Also wenn ich telefoniere, dann wird es dann auf Deutsch geführt, ohne Verwendung von hebräischen Worten. T-Shirts, die ich habe, die hebräische Schrift dran haben, ziehe ich nicht mehr. Ich fühle mich schon bedrohter als sonst. Es ist mir klar, dass die Straße feindlicher geworden ist, Juden gegenüber, Israelis gegenüber.
Die Geschichte der Vertreibung der Großmutter aus Wien vor 87 Jahren ist plötzlich wieder spürbar. Auf der Straße, an der Hauswand, im Alltag. In den Tagen und Wochen nach diesem Interview gehe ich mit offeneren Augen durch die Stadt, durch meinen Bezirk, die Leopoldstadt, das jüdische Zentrum Wiens. An unzähligen Hauswänden entdecke ich die aufgemalten Davidsterne, in Häusern, in denen Jüdinnen und Juden wohnen. Ich sehe so viele aufgesprühte Hakenkreuze wie nie zuvor, so dass ich mir bald einen Edding einstecke, um sie zu übermalen, um im öffentlichen Raum dagegen zu halten. Auch das kann mit Schutzraum Israel gemeint sein, offen Hebräisch oder Jiddisch sprechen zu können, sich als Jude oder Jüdin nicht verstecken zu müssen, dass man innerhalb des Landes nicht mit Ausgrenzung oder Gewalt rechnen muss.
Ja, inzwischen sind schon wieder einige Wochen vergangen. Heute ist der 3. März 2025 und ich bin gerade unterwegs zu einer Veranstaltung, zu der die Wiener Club Commission eingeladen hat. Und das Thema ist Antisemitismus in der Clubkultur. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen beeilen, weil ich bin schon fast zu spät. Gerade noch rechtzeitig komme ich am Veranstaltungsort an. Es ist eng und es ist laut. Menschen drängen sich dicht hintereinander, um einen Sitzplatz zu ergattern. Die Stimmung ist merkwürdig aufgeladen. Auf der dunklen Podestbühne dieses Clubs wird normalerweise gefeiert und getanzt. Heute wird hier vor allem geredet. Auf Einladung der Wiener Club Commission wird heute ein unliebsames Thema angesprochen. Antisemitismus in der Clubkultur.
Ja, vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Schön, dass ihr alle da seid zu unserer Veranstaltung heute zum Thema Antisemitismus in der Clubkultur.
Der Angriff der Hamas auf das Supernova-Festival ist der tödlichste Angriff auf ein Musikfestival aller Zeiten. Doch statt Austausch und Solidarität erleben viele Jüdinnen und Juden Boykott, Ausladungen und Spaltung innerhalb der Clubkultur. Jüdische Menschen fühlen sich in vielen linken Räumen nicht mehr sicher.
Bitte beachtet, dass das Filmen und Fotografieren heute verboten ist. Auch zum Schutz von allen Teilnehmenden unserer Gäste arbeiten wir halt auch mit zwei Securities.
Auch wir wurden gebeten, keine Aufnahmen der Veranstaltung zu veröffentlichen, zum Schutz der teilnehmenden Gäste.
Wir behalten uns auch vor, beim Versuch, Störung der Veranstaltung, die Leute des Raumes zu verweisen. Wir sind natürlich interessiert an einer lebhaften Diskussion, das steht außer Frage. Nur, wir müssen dann fair diskutieren.
An diesem Abend geht es um Themen wie Bekenntniszwang, Ausgrenzung und offene Ablehnung. Die Teilnehmenden auf dem Podium berichten, dass sie seit Monaten Angriffen ausgesetzt sind. Sie erleben persönliche Bedrohungen und sozialen Druck. Der Betreiber eines Berliner Clubs ist extra angereist, weil er eine solche Auseinandersetzung in Berlin bislang vermisst hat. Er erzählt, dass Buttersäure vor die Türe des Clubs geschüttet und das rote Dreieck, ein Symbol, mit dem die Hamas ihre Feinde markiert, auf die Clubfassade gesprüht wurde. Ein anderer Gast am Panel ist Sherry Avraham. Sherry sitzt ganz rechts auf der Bühne.
Yeah, first of all, thank you for the invitations. I'm so happy to see so many people here. It makes me feel so safe.
Politisch, künstlerisch, unbequem und voller Energie. Das ist Sherry. Performance, Theateraktivismus. Sherrys Arbeit bewegt sich zwischen Bühne und Alltag, zwischen Körper und Sprache, zwischen institutioneller Kritik und solidarischem Handeln. Sherry hat zugestimmt, die Aufnahmen zu verwenden.
Since the 7th of October, I'm reflecting if my used to be home, Vienna, is still my home. And today it feels like a reminder that it is my home. Thank you for coming.
Geboren 1979 in Israel, aufgewachsen als zweites von 7 Kindern in einer Working Poor Familie. Sherrys Mutter kommt aus Indien, Sherrys Vater aus dem Jemen. Eine Geschichte von Migration, Marginalisierung und Widerstand. Sherrys Geschichte ist eine Geschichte des Dagegenhaltens, gegen Klassismus, gegen das Vergessen, gegen das Verstummen. Und doch, auch Sherry, so sichtbar, so laut, erlebt nach dem 7. Oktober etwas Neues, Isolation.
Friends and what I would have considered my chosen family decided to play a game of reading quotes from Instagram and believing that to be the ultimate truth without having any kind of regards to how that impact me, being a Israeli, being a Jewish, being a queer person.
Genau wie Vicky und viele andere auch, ist Sherry durch einen schmerzhaften Prozess gegangen. Von heute auf morgen haben sich Freundinnen und ArbeitskollegInnen von Sherry abgewandt. Sherry spricht von einem täglichen Kampf und ihrem Hadern. Mit wem kann ich noch befreundet sein? Wo fühle ich mich sicher? Bei wem muss ich mich nicht rechtfertigen?
Every day I'm waking up and thinking with whom I can work, with whom I can insist on staying in friendship, and I'm still insisting on many people that are advocating for Palestinian rights, where I see that importance as much as seeing the importance of remembering that my friends and family and people that I do not know, whether they are Jews, Muslim, Druze, Bedouin, living in Israel and under attack for the last 1.5 years.
Was Sherry hier beschreibt, ist ein täglicher Balanceakt. Jeden Tag neu entscheiden. Für Empathie auf beiden Seiten. Für Verbindung, wo andere Grenzen ziehen.
How do I do that? I have to admit that it's everyday improvisation. Every day deciding that I am pro-Palestinian, every day deciding that I am pro-Israel, and I am every day deciding that I'm pro-Vienna, pro the people that are living in Vienna.
Diese Haltung hat uns beeindruckt und wir wollen mehr darüber erfahren, wie Sherry das konkret lebt. Im Alltag, in der Kunst, im Aktivismus.
So, we're going to use this.
No, this? Wir haben nur eines, genau. Das müsstet euch das teilen.
Ja, genau. Genau,
einfach so. Kennt ihr die?
Jetzt?
Road.
Ein paar Wochen später sitzen wir mit Sherry in Yogis Wohnzimmer. Mit dabei Shari, ein junger jüdischer Musiker aus dem Iran. Die Gitarrenklänge, die ihr gerade gehört habt, hat Shari komponiert. Sherry und Shari kennen einander über Instagram.
Shari, Sherry.
Good luck for your listeners.
Wir haben heute das Interview vorbereitet. Shari, Sherry.
Sherry und Shari sind beide muttersprachlich nicht deutsch. Das Gespräch wird also immer wieder auch ins Englische wechseln. Die beiden haben sich über ein Instagram-Posting kennengelernt, in dem Shari seine Position als queere, jüdische BPOC-Person in Wien beschreibt und sich zu antisemitischen Vorfällen in seinem Umfeld geäußert hat.
Es hat meine Gefühle auf den Punkt gebracht und wie unsere Gefühle mit der BIPOC-Community, die unseren Kampf sozusagen ignoriert und wie uns geht. Und dann habe ich ihnen einfach geschrieben und ich hab gesagt, hey, danke. Und dann irgendwie haben wir gefunden, dass Shari ist auch in Wien und dann so haben wir uns kennengelernt.
Shari und Sherry identifizieren sich beide als queer, als nicht weiß, als Teil rassismuserfahrener und marginalisierter Communities. Bis zum 7. Oktober waren sie in verschiedenen queeren und migrantischen Räumen aktiv. Orte, die für sie Safe Spaces waren. Orte, an denen sie sich gesehen, gehört und geschützt gefühlt haben. Doch mit dem 7. Oktober hat sich das verändert.
Ich bin eine marginalisierte Person aus dem Iran. Und genau, natürlich hast du mit Rassismus zu kämpfen, du hast so viele andere Sachen und du brauchst eine Community dafür. Aber plötzlich finde ich mich in so einer Situation, wo Safe Spaces nicht mehr safe fühlen für mich. Ne? Und wenn ich darüber rede, das kommt ja gar nicht durch. Das ist so ein Gefühl von Hilflosigkeit, dass man das hier, ich kann das nicht einmal ausdrücken, wie es sich fühlt.
Solidarität, die in bestimmten Communities lange selbstverständlich schien, wird plötzlich still. Räume, die Schutz versprochen haben, kippen ins Gegenteil. Nicht laut, nicht aggressiv, aber spürbar. Dieses Gefühl, plötzlich nicht mehr sicher zu sein, nicht mehr mitgemeint zu sein, ist schwer in Worte zu fassen. Und vielleicht genau deshalb so schmerzhaft, weil es nicht von außen kommt, sondern aus der eigenen Community.
Auf einmal, am 7. Oktober, als ich angefangen habe, auszupacken, also mehr ein bisschen darüber zu reden, über Antisemitismus, was ich persönlich erlebt habe und was meine Familie durchgemacht hat, dann schauen plötzlich alle weg. Und diese Unterstützung, diese Solidarität gibt es jetzt nicht mehr.
Viele jüdische Menschen erleben derzeit, dass Solidarität Grenzen hat. Auch in Räumen, die eigentlich für Vielfalt stehen. Ihre Perspektiven gelten plötzlich als zu weiß oder zu mächtig, um schutzbedürftig zu sein. Auf der anderen Seite gibt es auch die palästinensischen Stimmen, die beklagen, dass ihr Leid nicht ernst genommen wird, dass ihre Verluste relativiert, ihre Erfahrungen entpolitisiert oder gar tabuisiert werden. Besonders dann, wenn sie öffentlich über die Situation in Gaza sprechen oder Gerechtigkeit einfordern. Es entsteht eine Hierarchie der Betroffenheit. Nicht jede Erfahrung zählt gleich viel, nicht jede Stimme wird gleich gehört. Und anstelle von echter, solidarischer Verbundenheit entsteht manchmal so etwas wie ein Wettbewerb des Leids. Ein Machtgefälle, das darauf basiert, wer als wie stark betroffen von Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung gilt und wem weshalb moralisches Gewicht und politischer Raum eingeräumt wird.
Ja, die Sache ist, man hört das natürlich, Selective Solidarity. Ich bin eine Person, ich bin ein lebendes Beispiel davon, dass ich das wirklich erlebt habe.
Selektive Solidarität, das bedeutet, wenn Mitgefühl nicht für alle gleich gilt, sondern davon abhängt, wer gerade betroffen ist.
Wenn ich arbeite mit Menschen, die schon lange und dann plötzlich irgendwie mal bekomme ich eine Schreierei und ich habe keine Ahnung, um was es geht. Und dann nach 10 Minuten, diese Person sagt, es tut mir leid, es ist nicht wegen dir, es ist wegen, dass alle sagen mir, warum arbeitest du mit Sherry?
Zum Beispiel, es gibt so viele Festivals oder Events und so, das, wo man nicht mehr eingeladen wird. Also einfach, die Leute wollen es nicht riskieren, die wollen jetzt nicht sich einmischen. Vielleicht sind sie auch Allies, aber die wollen das nicht aktiv, irgendwie irgendwas zu riskieren.
Vielleicht sind sie Allies, also Verbündete. Wenn sie es nicht sind, bleiben sie aber leise, denn es herrscht eine große Angst, selbst aus der Gemeinschaft verstoßen zu werden, wenn man sich falsch positioniert und die, in Anführungsstrichen, falschen Menschen unterstützt. Das ist tragisch, denn wer aus Angst vor Ausschluss nur noch das sagt, was gerade als richtig gilt, lässt keinen Raum mehr für Zwischentöne oder für Perspektiven, die nicht ins Raster passen.
Ich glaube, das ist genau das Problem von dieser Phase von Antisemitismus oder Chapter oder Season, keine Ahnung. Es ist sehr mit der Person selbst. Ja. Es ist nicht mit dem Konflikt.
Der Antisemitismus, dem Sherry immer wieder begegnet, sagt weniger über Sherry als jüdische Person aus, sondern viel mehr über die Menschen, die ihn äußern und über ihre Angst, selbst ausgeschlossen zu werden. Das ist tragisch, denn am Ende profitieren davon Rechte, extremistische und antisemitische Kräfte außerhalb dieser Gruppen, die diese Ängste instrumentalisieren. Am Ende gewinnen die, die einfache Feindbilder mögen, die nicht bereit sind, Komplexität auszuhalten.
Weil ich bin auch Pro-Palästinenserin. Dass ich eine zionistische Person, eine jüdische Person, eine israelische Person und eine pro-palästinensische Person ist nicht ein Widerspruch in meinem Körper.
Ja. Sherry ist in Israel aufgewachsen, in einem Umfeld, das von Migration, religiöser Vielfalt und sozialer Ungleichheit geprägt war. Unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen stießen dort täglich aufeinander. Nicht immer friedlich, aber unausweichlich. Vielleicht ist es genau diese Prägung, die Sherry heute hilft, Spannung auszuhalten.
Ich will nicht in einer homogenen Gesellschaft leben. Und dadurch muss ich auch lernen, wie zu sprechen und leben und arbeiten und kämpfen gemeinsam mit Menschen, die haben auch ein bisschen andere Perspektive auf der Welt als ich. Und das ist wirklich schwierig.
Sich mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen ist wichtig, aber auch fordernd. Es braucht Energie und die ist eben nicht immer da.
Jeder geht mit der Sache anders um. Ich schaue, dass es mir gut geht. Ich schaue, dass ich genug Energie für meine Freundinnen, für meine Familie und so weiter habe. Aber Sherry macht es ja anders. Also Sherry ist so forefront.
Sherry ist verrückt.
And I really appreciate it, because we need that. Like, we need the person who just goes in the forefront, in the front line, and fights and takes the space back.
Sherry will diese Räume nicht aufgeben, will sichtbar bleiben. Es geht nicht um Eitelkeit, es geht um Präsenz. Darum, was passiert, wenn eine Perspektive fehlt. Eine jüdische Stimme, die auch queer, migrantisch, nicht weiß, intersektional ist.
Ja. Wenn wir sind nicht da, dann ist es einfach ein bisschen schwierig, Jüdinnen, Israelinnen, POC-Jüdinnen zu ignorieren.
Wenn Sherry da ist, wird sichtbar, jüdisch zu sein bedeutet nicht automatisch weiß zu sein. Zionistisch zu sein, heißt nicht automatisch unkritisch zu sein. Und Solidarität ist nicht immer einfach. Sie braucht Reibung, Widerspruch und Aushalten. Und manchmal findet diese Auseinandersetzung, das Ringen, das Aushalten, nicht nur in Worten statt, sondern auch in Musik.
Pain had given up. As if it says, all of this just too big for me. All of this just too big for me and resigned.
Behind the Pain. Ein Stück, das Sherry und Shari gemeinsam geschrieben und komponiert haben, ist ihre künstlerische Antwort auf das, was Worte oft nur andeuten können. Zerrissenheit, Zugehörigkeit und die Frage, wie man weiterlebt, wenn alles in Bewegung ist.
Unspoken. Strange. Strange, but still familiar. Sadness with no end. No beginning, no end, no beginning, no end, no beginning, no end, no beginning, no end, no beginning.
Es ist ein Lied, das nicht entscheidet, auf welcher Seite es stehen will, sondern daran erinnert, dass hinter jedem Schmerz ein Mensch steht.
That never was defined. Never was supposed to be defined.
never was supposed to exist.
Möchten wir, Jana und Yogi, uns auch noch kurz zu Wort melden. Die Produktion dieser Reportage war herausfordernd für uns. Sie hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Obwohl wir keinen tagesaktuellen Podcast produzieren, war es für uns eine Herausforderung, sich diesem komplexen Thema zu stellen und mit den Veränderungen Schritt zu halten.
Ja, wir haben echt lang überlegt, wie wir diesen zweiten Teil der Doppelfolge gestalten können. Wir haben uns viele Fragen gestellt, zum Beispiel: Wie können wir die Komplexität der Ereignisse abbilden? Welchen Stimmen geben wir Raum? In unseren Interviews haben wir allen GesprächspartnerInnen vor allem eine Frage gestellt. Wie geht es dir heute? Und diese Fragen wollen wir jetzt auch dir stellen. Wie geht es dir nach dieser Folge? Was hat dich berührt, irritiert, bewegt oder überrascht? Was bleibt nach diesen Stimmen? Wenn du magst, dann schreib uns gerne eine E-Mail an office@inselmilieu-reportage.at oder einfach direkt über Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Rückmeldung und auch jeden Gedanken dazu.
Wenn du unsere Reportagen gern hast und uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deinen Support. Den Betrag zwischen 6 und 25 Euro im Monat kannst du selbst wählen. Klicke auf den Link in den Shownotes zu unserer Steady-Seite. Vielen Dank, das ist uns wirklich viel wert.
Teresa Schimanko, Elena Sterlini, David Tiefenthaler und Marie El-Sisi haben an dieser Folge mitgearbeitet. Wir danken außerdem unserer Community-Redaktion für ihr Feedback vorab. Die TesthörerInnen dieser Folge waren Sophie, Anna-Lu, Livia, Gabi, Marie, Linda, Hans-Christian, Daniela, Frank, Isolde, Katrin, Simone und Tabia. Vielen, vielen Dank euch.